Ich glaube, dass die Jugendlichen vielerorts auch ein bisschen unterschätzt werden, was den Umgang mit diesen Technologien angeht. Ich glaube, dass das schon weit verbreitet ist, dass sie das auch gut nutzen. Also wir sind grundsätzlich nicht gegen ein Social-Media-Verbot, weil es wichtig ist, dass man ein Auge drauf wirft, was da passiert. Ich traue es mir fast nicht laut sagen, Helga.
Wir sind da ganz
allein. Wir sind da eh unter uns.
Land auf, Land ab. Der Niederösterreich-Podcast mit Helga Krismer und Georg Ecker.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Land auf, Land ab. Heute Nationalrat Süleyman Zorba wieder an meiner Seite. Wir haben bereits einen tollen Podcast zum Thema künstliche Intelligenz. Was heißt das für Gemeinden, für Landesverwaltungen? Was ist das Regelwerk oder was sollten Gemeinden tun? Ich möchte aber mit dir jetzt in ein Thema einsteigen, das die Jugend in Österreich beschäftigt oder vielleicht sogar die Eltern mehr. Zumindest in der Politik angekommen, dass diverse Social-Media-Apps, die die Jugendlichen, oft auch Kinder, verwenden, massive Probleme macht, weil sie in null Komma nix in einer Art Trichter bei Islamisten, Rechtsextremen oder sonstigen grausligen Bubbles drinnen sind, wo man Kinder eigentlich nicht sehen möchte in ihrer Entwicklung, zumindest nicht, wenn man in Österreich zu Hause ist. Was ist denn da eigentlich unsere Position dazu, Süle?
Ganz wichtig.
Die grüne Position.
Die grüne Position. Also wir sind grundsätzlich nicht gegen ein Social-Media-Verbot, weil es wichtig ist, dass man ein Auge drauf wirft, was da passiert. Wir haben da die letzten Jahre, fast man kann schon sagen, die letzten 10 Jahre einfach machen lassen und nicht wirklich, auch die Politik nicht konkret drauf geschaut, was passiert da eigentlich, was tut sie da. Wir waren ja damals vor vielen Jahren die Ersten, die zum Beispiel dieses Hass im Netzgesetz gefordert haben. Dann kam in Europa der Digital Services Act, der Digital Markets Act, um genau dort einzugreifen bei Social Media, was passiert da. Mhm. Weil diese Algorithmen, die ja hinter diesen ganzen großen Social Media Apps funktionieren, die gewichten Dinge vielleicht nicht so, dass man es wollen würde, dass junge Menschen das sehen. Und jetzt muss man uns mal überlegen, wie lange sitzt ein Kind, ein Jugendlicher heute vor seinem TikTok-Kanal? Das sind 3 bis 4 Stunden am Tag. Wenn man das kombiniert mit vielleicht eher schwierigeren Inhalten, führt das am Ende in eine Situation, die nicht sehr gut ist, auch für die Gesellschaft. Das heißt, wir müssen uns schon über ein Verbot unterhalten. Eine wichtige Sache, wenn man das jetzt ganz ernst nehmen würde, wären diese ganzen Social-Media-Apps heute schon nicht erlaubt für Jugendliche, weil laut Datenschutzgrundverordnung müsstest du ein gewisses Alter haben. Also müssten die Unternehmen, die das anbieten, kontrollieren, ob sie die Daten von diesen jungen Menschen überhaupt verarbeiten dürfen.
Ja, dann was haben wir Gesetze, die wir nicht exekutieren können?
Ja, das ist im digitalen Raum leider oft so, dass wir Dinge haben, wo dann der letzte Schritt nicht gegangen wird. Sei es jetzt, wenn man diesen großen Unternehmen auf die Finger klopft, oder die Auswirkungen davon sich anschaut. Wir haben jetzt wirklich Jahre gehabt, wo wir zugeschaut haben, wie sich Jugendliche massenhaft radikalisieren. Und das passiert in einer enormen Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, bist du auf TikTok? Schaust du TikTok?
Nein, ich schaue nicht auf TikTok, aber ich weiß, wenn ich auf Facebook mal irgendwas anschaue zum Kochen, wäre ich 2 Tage wieder Kochrezepte nicht los. Also ich kann mir vorstellen, wie schnell das man mit irgendeinem Thema irgendwo landet. Also das verstehst du sogar.
Nein, das war, auf das wollte ich hinaus. Wenn das jetzt, stell dir vor, das sind keine Kochvideos.
Ja,
ich meine, das kann auch radikal werden, wenn man das, glaube ich, vielleicht eskalieren lässt. Aber es geht dann vielleicht einmal ernstes Thema. Um Rechtsextremismus, Islamismus oder irgendein anderes gesellschaftlich problematisches Thema. Junge Menschen kommen dort alleine nicht mehr raus. Und ich bin fast schon froh, dass ich jetzt nicht genau in dieser Phase bin, wo ich quasi erwachsen werde oder diese Phase durchmache. Wie kommst du da selber wieder raus, wenn der Algorithmus nicht die Möglichkeit bietet, dass du da wieder irgendwie rauskommst? Und diese Unternehmen, da ist ja eine Idee dahinter. Die sind ja, wir haben vor kurz letzte Woche.
Aber bald, bevor wir zu den Unternehmen kommen, weil da möchte ich mit dir dann nochmal ein bisschen eigens drüber reden, wer da quasi über einen Kanal direkt in jetzt Kinderzimmer kommt und ins Hirn von unseren Kindern. Das möchte ich nochmal ein bisschen anders anschauen. Sondern es geht mir jetzt noch einmal darum, das ein bisschen rauszuarbeiten, weil andere ja sagen, na gut, das sind die Eltern, die müssen irgendwie schauen, was die Kinder tun. Und da sage ich, bitte macht euch nicht lächerlich. Ja? Also du bist nicht jeden Tag bei deinem Kind, das Handy, okay, ist jetzt in der Schule vielleicht verboten, ist am Nachmittag, du gehst selber arbeiten. Also dieses, die Eltern sollen sich darum kümmern. Also ich glaube, das können wir für Grüne abhaken. Was ich aber wirklich nicht verstehe, ist, dass wir als Europäische Union und damit unsere Bürgerinnen und Bürger nicht schützen können. Warum ist es nicht möglich, eine europäische Behörde zu machen, über die ich quasi einsteigen kann oder dann zu einer App komme? Und nur die hat meine Daten. Denn eines verstehe ich, dieser Schwachsinn, also zu glauben, ich melde mich bei dieser App an und dann gebe ich der App all meine Daten als jugendliche Person, ist wahrscheinlich sehr dumm. Also man muss was Offizielles dazwischen schalten. Aber warum schaffen wir das nicht in so einem großen Markt zum Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger?
Da muss man sagen, es ist was in Ausarbeitung EU-weit, das in eine ähnliche Richtung geht, wie du das jetzt geschildert hast. Der wichtige Punkt dabei ist, wenn man solche Mechanismen baut, dass man auch ganz genau darauf schauen muss, dass sie am Ende nicht mehr Schaden anrichten als
Nutzen. Was ist da der Schaden?
Der Schaden wäre zum Beispiel, wenn man das Ganze so aufbaut, dass es am Ende zu einer Klarnamenpflicht im Internet führt. Weil das ist etwas, was unserer Demokratie auch nicht unbedingt helfen würde. Wenn wir
das
uns
musst du übersetzen. Was heißt das?
Das übersetze ich so, dass du im Internet mit deinem Namen, Klarnamen dort stehen musst. Und du kannst dich nicht anonymisieren.
Also Helga Griesmannet, genau. Mausi, Schatzi, Pupsi.
Ja, vielleicht so, findest du nur so einen Nicknamen, aber das wäre quasi so, dass der Staat immer weiß, die Helga Griesmann hat den und den Account. Die postet das und das und hätte dann quasi auch eine Möglichkeit, vielleicht spüren wir das gerade in Österreich nicht, weil wir nicht so autoritäre Strukturen haben, aber stell dir vor, in Ungarn hätte jetzt der Staat die Möglichkeit, jeden Menschen, der eine Social Media App verwendet, dass er den zuordnen kann mit wer ist es und wie tut er. Und das ist ganz wichtig, dass wir darauf schauen, wir müssen die Jugendlichen schützen mit Mechanismen, die funktionieren. Technische Ausgestaltung, gibt es viele Möglichkeiten, wie man das machen kann, und auf der anderen Seite müssen wir auch die Meinungsfreiheit hochhalten. Weil ich glaube, oft nutzen viele auch quasi diesen Jugendschutz als Vehikel dafür, dass man auch noch andere Dinge mit reinbekommt. Weil niemand wird was gegen Jugendschutz sagen. Ich bin auch für ein Verbot von Social Media für ganz junge Menschen.
Nur was ist die Grenze bei uns? 12, 14, 16?
Wir diskutieren jetzt gerade über 14. Ja, ich habe halt schon 16 gehört oder auch 13 gehört. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Geschmacksrichtungen, wie man es haben möchte. Ich glaube, in Spanien setzen sie jetzt bei 16 an. In Albanien waren es, glaube ich, auch 16. Am Ende wird es wichtig sein, dass man halt europaweit sich da irgendwo nähert.
Ja, das sage ich da gleich. Also aus St. Pöltener Sicht, das geht nicht für mich.
Was
also
geht, ne?
14 ja. Ist okay, aber 16 ist zu viel. Also mit 16 auch. Sollen sie wählen. Also mit 14 habe ich ja schon gewisse nach bürgerlichen Gesetzbuch Rechte, Pflichten. Also das ist, das finde ich nicht okay. Also ist nur so meine Meinung dazu.
Na, finde ich auch. 14 16 kann man ich, mit mir ja, darüber reden. Also wenn man jungen Menschen die Verantwortung gibt, dass sie wählen dürfen, dann sollte man ihnen auch ein bisschen so die Verantwortung geben, wie sie mit den Dingen umgehen. Ich traue es mir fast nicht laut sagen, Helga.
Wir sind da unter uns.
Wir reden ja viel über die Jugendlichen.
Aber wir reden eben mit ihnen, aber andere vielleicht so, nicht.
Das Thema ist, beim Thema Social Media und den Umgang mit diesen Technologien gibt es zwei Altersgruppen, die ich sehr problematisch sehe. Das sind zum einen die ganz Jungen und die ganz Erfahrenen oder die ganz reifen Menschen, die da draußen unterwegs sind, wo auch das kritische Hinterfragen von den Dingen nicht ganz gegeben ist. Also ganz ehrlich, wenn ich auf Social Media schaue, wie formuliere ich das jetzt am besten, damit das nicht komisch wirkt, also den größten AI-Müll, der verbreitet wird auf Social Media, den sehe ich nicht bei Jugendlichen, sondern bei den sogenannten Boomern. Jetzt kann man denen halt nichts wirklich was vorschreiben, den Jugendlichen, da geht's nur. Aber ich glaube, wir haben grundsätzlich gesellschaftlich leider das Thema Social Media ein bisschen zu lang schleifen lassen und auch als Politik, weil also meinen ersten Social Media Account habe ich, glaube ich, mit 2010 habe ich den gehabt. Die erste große Gesetzgebung dazu in Europa ist die letzten Jahre gekommen. Das heißt, wir haben eine lange Zeit gehabt, wo nicht drauf geschaut worden ist. Jetzt ist ein Drive drin mit Verbot von Social Media für Jugendliche, weil ja auch das mit politischer Manipulation zusammenhängt. Wem gehören diese Apps? Jetzt reden wir viel über diesen Elon Musk. Der hat diese Plattform Twitter gekauft, die wir alle verwendet haben. Und den und Algorithmus so verändert, die jetzt nicht mehr verwenden oder nicht mehr wirklich aktiv verwenden. Wie gewichtet diese Plattform? Welche Meinungen werden zugelassen? Welche Meinungen werden unterdrückt? Gibt es da irgendwie vielleicht eine politische Schlagseite? Und wenn man diese Menschen dann anschaut, die dahinter stehen, dieser Apps, die haben ja auch eine politisch starke Meinung und manche mehr, manche weniger. Aber ich würde jetzt nicht wollen, dass Elon Musk gesellschaftlich die Macht bekommt, dass er Meinungen einschränken darf, dass er Meinungen vielleicht auch lenken darf. Bei TikTok haben wir einen Algorithmus, der wirklich sehr, sehr scharf ist und Jugendliche jetzt vielleicht zu einer Radikalisierung führt. Das ist jetzt keine europäische App, das ist ein chinesischer Hersteller. Bei Meta genauso, also diese ganze Meta-Gruppe, Instagram, Facebook etc., was da dazugehört. Das heißt, wir haben lauter Player außerhalb von Europa, denen wir in Europa eine unfassbare Macht geben und ganz stark auch an unsere Jugendliche. Und da müssen wir halt schon was machen.
Um das zusammenzufassen, da wird jetzt ganz richtig verstanden. Ja, weil ich würde dir gern so verstehen. Wir haben nicht nur im Jugendbereich mit diesen Social-Media-Kanälen ein massives Problem, sondern wir haben ein gesellschaftliches
Problem. Eigentlich ist ein gesellschaftliches Problem.
Ein großes gesellschaftliches Problem. Und wenn wir uns ja das selber nicht eingestehen als so gescheite Erwachsene, sagen wir, aber die Jugend müssen wir jetzt schützen, weil wir ja eigentlich sehen, was da abgehen kann, ja, durch Erfahrung und wenn man es einfach mitbekommt. Okay, da sind wir völlig d'accord. Ja? Und wir sind aber nicht fähig als Europa, dass wir ein paar so Menschen, die Geld mit diesen Kanälen machen, dass wir die irgendwie herfassen und Spielregeln vereinbaren. Die wollen auch Geld mit uns machen, zischen durch unsere Gehirne durch, ja, drehen uns einmal die Festplatten zwischen den Ohren um und wir sind nicht fähig als Europäische Union, diesen mittlerweile superreichen und super durchgeknallten irgendwie Parole zu bieten. Ist das wirklich so?
Es war lange Zeit so. Es ist nach wie vor
Hoffnungsschimmer.
Also die Europäische Union hat sehr gute Werkzeuge in der Hand, um gegen diese Leute vorzugehen. Jetzt vorzugehen, nicht nur unbedingt im Negativen, sondern Regeln aufstellen. Die Besteuerung sich anschauen. Mit wo zahlen die Geld, wie zahlen die Geld. Ich meine, wenn du die Strafzahlungen angeschaut hast, die letzten
die lachen,
Jahre. Ja, die lachen, es ist schon eine Summe, die zusammenkommt, wenn man das über die letzten Jahre anschaut. Und ich glaube auch, die Möglichkeiten wären viel größere, was die Gesetze in Europa hergeben. Jetzt kommt auch der politische Druck. Weil warum reden wir jetzt über ein Social-Media-Verbot für Jugendliche und warum haben wir das vor 10 Jahren nicht besprochen? Ich glaube, dass da schon gesellschaftlich auch ein Wandel ist, dass man gewisse Dinge anfängt zu hinterfragen. Und dass jetzt die europäischen Gesetze auch langsam Stück für Stück ihre Wirkung entfalten. Letzte Woche haben wir diskutiert, die Kommission hat festgestellt, zum Beispiel bei TikTok, aber bei Instagram, dass diese Apps so designt sind, dass sie süchtig machen. So, das ist jetzt festgestellt, das läuft jetzt in ein Verfahren rein und dann gibt es quasi auch eine Liste an Dingen, die abgearbeitet wird und vielleicht kommt am Ende eine Strafe raus oder nicht. In diesen Gesetzen haben wir auch festgelegt, wie manche Dinge funktionieren müssen. Das dauert halt alles super lang. Die Verfahren sind sehr lange. Es sind am Ende des Tages rechtsstaatliche Verfahren, die laufen, die auch von der Kommission gestartet werden. Nur das dauert lang. Jetzt können wir nicht ewig warten und noch 2 weitere Generationen verlieren, bis wir an einem Punkt sind.
Genau. Also alles, was Europa gut kann, sollten wir lassen. Ja?
Genau. Und das Wichtige ist, dass wir vielleicht einen nächsten Schritt gehen. Und auch die Jugendlichen schützen. Ein Social-Media-Verbot halte ich für eine gute Idee. Wichtig ist, wie setzt man sie um und wie schaut die technische Ausgestaltung aus? Und da muss man, glaube ich, auch ganz genau drauf schauen, dass es am Ende nicht Probleme herbeibringt, die wir jetzt noch nicht haben.
Okay, sagen wir mal so, es wird irgendwann entschieden in Brüssel mit 14, so dass es datenkonform ist und auch Süleyman Zorba zufrieden ist. Werden 14-Jährige, unter 14-Jährige keinen Zutritt mehr haben auf ihrem Ding zu irgendwelchen Apps.
Ja.
So, also wir sagen wir mal, das ist passiert. Was sind denn noch Begleitmaßnahmen, die doch auch wichtig sind? Also ich denke an drüber reden vielleicht, schulen, vorbereiten, also auch diese Radikalisierung, teilweise Sexualisierung, Gewaltgeschichten, Rollenverständnis, was muss ein Mann, wie muss eine Frau, und die redet jetzt noch gar nicht von, man muss sich die Lippen schon operieren lassen mit 14, also alles Absurditäten im Moment in der Gesellschaft, die ja mit dem zusammenhängen. Wie bereiten wir die nächste Generation gut auf diese digitale Welt inklusive künstliche Intelligenz vor? Kann man sowas schulen? Sollen wir sowas über das Bildungsministerium in die Schulen bringen? Wie würden wir da vorgehen? Was ist da deine Idee?
Also das mit Verboten alleine nicht reichen wird, ist ja klar. Also auf der einen Seite müssen wir die Dinge ordnen, die man hätte schon lange ordnen müssen. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch ein Wissen aufbauen. Ich glaube, dass die Jugendlichen vielerorts auch ein bisschen unterschätzt werden, was den Umgang mit diesen Technologien angeht. Ich glaube, dass das schon weit verbreitet ist, dass sie das auch gut nutzen. Nur wie sie es nutzen, ist halt das Thema. Genau. Und ich glaube, da muss man schon ansetzen, auch im Bildungssystem, dass die gut vorbereitet werden auf eine Arbeitswelt von morgen, dass die gut vorbereitet werden.
Haben wir
werden.
Menschen, die da überhaupt die Fähigkeit haben, solche Trainings zu machen?
Ja, durchaus. Also ich glaube, das schupfen wir schon, wenn es soweit ist. Okay. Und das wird ja auch diskutiert. Ich meine, es gab ja zuletzt auch diese Debatte mit Latein gegen KI im Unterricht. Ganz ehrlich, das ist eine wirklich komische Debatte. Also ich finde die erstens einmal die Gegenüberstellung komisch und schwierig, weil natürlich ist es wichtig.
Das eine ist noch immer da und das andere ist schon da.
Dass man das gegenüberstellt, und ich finde, das wird dann so ein kulturkampfpolitisches Thema mit die einen sagen, ja, aber Latein ist super wichtig, die anderen sagen, na, die KI, also ich weiß nicht, warum sich das ausschließen muss. Es ist wichtig, dass wir die jungen Menschen vorbereiten, gut vorbereiten, ihnen die Werkzeuge mitgeben, dass sie auch in einer Welt, die auf uns zukommt und teilweise schon da ist, sich gut orientieren können. Weil dieses Dahinleben und das schauen wir uns dann an in 10 Jahren, das geht sich nicht mehr aus.
Also ganz Europa hat sich ein bisschen österreichisch verhalten. Ne? Schauen wir mal, da wir mal, wird schon werden. Wir haben jetzt über ein Jahrzehnt zugesehen und sind jetzt am Boden gelandet und sehen, man braucht dort ein Regulativ, man braucht dort Schulungen, man muss die nächste Generation und vielleicht auch schon die Älteren.
Vielleicht, genau, das ist auch wichtig.
Mich,
ja.
Also auch ich komme mit meinen 50 plus nicht um künstliche Intelligenz herum, auch ich sollte wissen, was mache ich dort eigentlich. Ja, es ist immer so vermessen, die Jugend, auch die Älteren haben keine Ahnung und sollten geschult werden. Das ist vielleicht ein bisschen ein Bildungsauftrag, einmal wieder ein öffentlicher, da sollte man sich auch mal drum kümmern. Also sagen wir mal so, das kriegen wir alles irgendwie hin. Was wir aber noch immer nicht geregelt haben, dass diese paar Superreiche, die ja das Geschäft mit diesen Apps machen, noch immer vielleicht nicht so funktionieren und dahinter noch immer Algorithmen sind, die uns abdriften lassen, und dann kommt noch irgendeine Werbung rein und am Ende wissen die vielleicht schon, dass ich in 3 Wochen Nachwuchs bei meinen gefärbten Haaren habe und das Mittel wird über die KI schon bestellt und ich habe es schon vor der Tür liegen und habe vielleicht gar nicht viel dazu beigetragen. Was ich sagen möchte ist, wäre es nicht hoch an der Zeit, mutig zu sein und zu sagen, diese Superreichen, die uns so dominieren, die noch in Zukunft mit neueren Modifikationen wahnsinnig viel Kohle machen, Milliarden machen werden auf der ganzen Welt und auch mit uns Europäerinnen und Europäern, sollte man nicht hergehen und wirklich im Bereich KI und Co. an Steuern denken. Ein Thema, über das niemand reden möchte, wir aber immer mehr Sozial-Gesundheitsabgaben haben, die Arbeitswelt sich ändert. Ist es jetzt wirklich so vermessen, nachzudenken, wie kann man dieses Ding, was es jetzt schon gibt und ganz dominant wird, irgendwo dort einen Rahmen abschöpfen?
Ich glaube, das ist ja etwas, was wir in Österreich schon ein bisschen länger diskutiert haben.
Wer ist wir?
Eigentlich gesellschaftlich denke ich schon, dass wir schon einen Diskurs hatten darüber. Okay. Vor 10 Jahren haben wir mal angefangen. Jetzt schau dir mal die Unternehmen an, die heute die wertvollsten sind. Schau dir mal die Unternehmen an, die den meisten Umsatz machen. Das sind jetzt, früher waren das vielleicht hauptsächlich irgendwelche Öl- und Produktionsbetriebe und Unternehmen. Heute haben wir Unternehmen aus dem Digitalbereich, Anbieter von Social Media, künstliche Intelligenz und auch dazugehörigen Hardware-Anbieter.
Freunde von Trump.
Ja, das ist schnell gegangen, dass sie geswitcht
haben. Er sagt zwar Drill, Baby, Drill,
aufs Erdöl, aber meint er
Daten.
Eigentlich sind es Daten und ganz wichtig, dass wir uns anschauen, wie wir Digitalkonzerne besteuern. Wo wir da eingreifen können. Wir haben in Österreich ja zum Beispiel das Thema gehabt, dass wir eine Steuer haben, die geht auf Werbeeinnahmen, also dass die da von den Werbeeinnahmen einen gewissen Prozentsatz abgeben müssen. Jetzt müssten wir den eigentlich anpassen und dementsprechend auch höher stellen. Europaweit bräuchten wir eigentlich vielleicht ganz, ganz neue Dinge, da geht es ja nicht wirklich darum, ihnen zu schaden oder sonst irgendwas, sondern eine gewisse Gerechtigkeit herzustellen. Und das fängt dann an bei der Automatisierung, bei der künstlichen Intelligenz, geht komplett weiter um auf die Digitalkonzerne. Ich meine, wir haben unsere gesamte Medienlandschaft abschießen lassen mit dieser Werbesituation mit Social Media zum Beispiel und haben das jahrelang laufen lassen, bis wir uns irgendwann mal dazu bewegt haben, hey, irgendwie funktioniert das doch nicht. Vielleicht müssen wir da irgendwas Neues einführen, damit wir das andere noch finanzieren können. Und so geht es ja dann in alle Systeme. Pensionssystem, Sozialsysteme, wie organisieren wir unsere Medien, wie finanzieren wir das ganze Werkel? Und ich glaube, dass bei den großen Digitalkonzernen ganz wichtig ist, dass das nicht nur in den einzelnen kleinen Ländern passiert, wie weiß ich, wenn jetzt Österreich anfängt, alleine irgendwas zu machen, sondern dass wir wirklich so richtig Punch rausholen aus dem, europäisch denken und dass das Gesamte sehen.
Die erste große europäische Tax. Wäre das unser Ziel?
Ich glaube, wenn man das auf die Beine stellt, sowas wirklich Gutes, Starkes,
wir zwei
kämpfen jetzt für, dass man diese superreichen Tech-Oligarchen, würde ich schon nennen, dass man die gerecht besteuert, dass man denen auch die Schranken weist, wenn es darum geht, dass sie demokratiegefährdend werden. Und das ist derzeit ein Thema. Wir sehen das in der USA, wir sehen das jetzt teilweise, sind sie auch verknüpft mit extremistischeren Kreisen auch aus Europa. Ich glaube, dass wir da jetzt nicht mehr lange zuschauen dürfen.
Und ich würde sagen, das behalten wir im Auge. So eine europäische Tax ist nämlich wirklich das, was ich für zielführend erachte. Als eine, die schon länger Politik machen darf, ist mir völlig bewusst, sobald du jemanden mit einer Steuer belegst, dann bist du auch im Dialog. Und vielleicht ist so eine Steuer die einzige Möglichkeit, diese großen KI-Tech-Oligarchen einmal in den Dialog zu bringen und dass sie uns auch vorlegen, wie was wo und wie man da quasi auch Konsumentenschutz, Bürgerinnenschutz, all das in diesem großen europäischen wichtigen Bereich, der uns ja als Europäerinnen letztendlich verbindet, dass wir da Kurs halten können.
Ich glaube, es ist ganz wichtig für die Zukunft, dass wir das nicht so handhaben in der Vergangenheit. Und ich glaube, da muss man so die Sachen aus der alten Welt mit der neuen Welt verknüpfen, weil es am Ende dann nicht nur es geht ja am Ende nicht darum, irgendwen zu bestrafen, sondern es geht teilweise wirklich um demokratiegefährdende Situationen. Es geht teilweise darum, wie wir uns finanzieren, wie wir unsere Systeme in Europa finanzieren. Und ganz wichtig, und das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, dass wir anfangen müssen, digital unabhängiger zu werden. Dass wir unsere Abhängigkeiten weiter ausbauen. Als Grüne haben wir zum Beispiel soweit ich gedenken kann, haben wir gesagt, wir müssen die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern, weil wir sind dann abhängig von irgendwelchen Diktaturen und ich weiß nicht, in Russland zum Beispiel mit dem Gas. Es gibt aber eine weitere Abhängigkeit, in die wir in die letzten Jahre reingekommen sind und das letzte Jahrzehnt, und das ist nämlich die digitale Abhängigkeit. Und dass das gegen uns verwendet werden kann, ist keine Fantasie von mir oder jenen Leuten, die da vielleicht ein bisschen mit einem Alarmismus unterwegs sind. Es ist eine reale Situation und auch da müssen wir drauf schauen, dass wir in Europa auf der einen Seite die bestehenden großen Tech-Oligarchen gerecht zu einer Steuer, gerecht zu Regeln und Leitfäden hinbewegen und auf der anderen Seite aber auch unsere eigene Unabhängigkeit aufstellen. Weil da geht es dann wirklich um den Schutz der Demokratie und auch der Rechtsstaaten, die wir haben.
Also ich bin wirklich relativ, also ich bin klar in dem, was ich möchte. Ich möchte, dass diese großen Tech-Konzerne besteuert werden. Wir haben gerade aktuell Petition laufen, dass man Superreiche in Österreich fair besteuert. Und mir ist es wichtig zu sagen fair, denn es muss in einer Verhältnismäßigkeit sein. Und genau hier gehören diese Konzerne besteuert, weil wenn ihr dran denkt, dass in Niederösterreich schon sehr viele anklopfen für große Speicher, die gebaut werden und wir wissen, wie viel Energie das braucht und was das wiederum gerade im Ballungsraum Wien für Niederösterreich bedeutet, stehen wir im Zuge dieser Digitalisierung vor einer hohen Notwendigkeit, den Strombereitstellung, Netze weiter auszubauen. Und ich sehe das überhaupt nicht ein, dass wir nicht die Kohle damit machen, uns auch dort quasi das zurückholen. Und daher ist hoch an der Zeit und ich hoffe, dass Brüssel da schnell ist. Wir brauchen da einen europäischen Gleichklang, wir brauchen eine europäische große Tax, um da Geld reinzubekommen, wenn wir in Europa die Digitalisierung auch wirklich ausholen wollen und dann auch so regeln, dass wir es gescheit verwenden. Ich sage danke, Süle,
dass du für die Einladung
noch einmal mit mir ins Gespräch gegangen bist. Wir hoffen, dass da das ein oder andere Spannende dabei war, vielleicht einmal ein bisschen auf Perspektive gewechselt. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder und hören uns das nächste Mal vor allem wieder bei Land auf, Land ab. Danke.
Wenn du Fragen an uns hast oder über ein Thema mehr erfahren möchtest, dann schreib uns gerne ein E-Mail an landtag@gruine.at. Helge und mich findest du natürlich auch auf Facebook, Instagram und TikTok. Wir freuen uns, wenn du uns auf diesen Plattformen folgst, aber vor allem freuen wir uns, wenn du unseren Podcast positiv bewertest und abonnierst. Bis zum nächsten Mal bei Land auf, Land ab, der Niederösterreich-Podcast.